Radio SRF.
Echo der Zeit. Der Bundesrat will einen weltweiten OECD-Steuerstandard und sich nicht nur dem EU-Standard anpassen.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das Bankgeheimnis sogar betrage. Also ich setze mich ein für einen steuerkonformen Finanzplatz, der nicht dauernd attackiert wird, weil er nämlich Qualitäten hat, die man zeigen kann und die uns auch sehr stark weiterbringen werden.
Das sieht EU-Steuerkommissar Schemeta anders.
Automatic exchange of information is the future.
Der automatische Informationsaustausch sei die Zukunft. Je früher die Schweiz darauf einschwenke, umso besser für alle, droht Schemeta.
And the sooner we move to this regime with Switzerland, the better it will be for everybody.
Das Exklusivgespräch später in der Sendung. Und die Sache mit der roten Linie. Die USA müssen ihre Drohung wahrmachen und sich im Syrienkrieg auf die eine oder andere Art militärisch engagieren. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Die Expertengruppe Brunetti fordert Brisantes. Die Schweiz soll der EU den automatischen Informationsaustausch anbieten, und zwar schnell, ohne auf einen weltweiten OECD-Standard zu warten und damit faktisch das Bankgeheimnis aufgeben. Dem Bundesrat ist dieses Tempo viel zu forsch. Geraldine Eicher.
Die Schweiz soll aus der Defensive herauskommen, offensiv das Problem mit den unversteuerten ausländischen Geldern angehen. Das fordert die Expertenkommission unter dem Berner Wirtschaftsprofessor Aimo Brunetti. Für die Schweiz sei die Abgeltungssteuer zwar die bessere Lösung als der automatische Informationsaustausch AIA, sie sei aber international nicht realistisch.
Leider ist es so, dass die Entwicklungen jetzt dazu führen, dass die globale Akzeptanz eigentlich immer kleiner wird und dass sich immer stärker abzeichnet, dass wohl der AIA zum globalen Standard werden dürfte. Das ist einmal eine Feststellung, die klar macht, dass so ungern wir das haben, diese Entwicklung, dass wir uns auf diese einstellen müssen, eigentlich mit einer Strategie.
Im Gegenzug müsse die EU garantieren, dass sie Schweizer Finanzinstituten den Marktzugang nicht erschwere und dass die Altlasten mit den unversteuerten Geldern geregelt würden. Die politischen Reaktionen sind durchzogen. Überraschend aber die Haltung der Bankiervereinigung. Sie wolle dasselbe wie die Expertenkommission, sagt Claude-Alain Margelisch.
Man muss sich proaktiv einsetzen und auch an für sich mit der Europäischen Union Lösungsansätze finden für die Vergangenheit und auch für den Marktzugang. Ich meine, das für uns ist zentral. Wir sollten eigentlich jetzt auch wirklich in diese Richtung gehen.
Der Bundesrat bleibt defensiver. Er will im Rahmen der OECD an der Entwicklung des automatischen Informationsaustausches mitarbeiten. Schließlich wolle die Schweiz am Schluss nicht einfach einen Standard vorgesetzt erhalten. Sie wolle mitreden, sagt Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf.
Der Bundesrat hat heute entschieden, bei dieser Diskussion dabei sein zu wollen, um auch unsere Anliegen einzubringen. Und sonst haben wir nichts entschieden.
Mehr wünscht sich EU-Steuerkommissar Algirdas Schemeta. Er kommt am Montag für Gespräche nach Bern und er will mit der Schweiz über den automatischen Informationsaustausch verhandeln.
Der automatische Informationsaustausch, die Reaktion des Bundesrates und ein Gespräch mit EU-Steuerkommissar Schemeta sind unsere Schwerpunkte. All dies nach den Nachrichten mit Konrad Muschk.
60% aller Asylgesuche in der Schweiz sollen künftig in Bundeszentren behandelt werden und nur noch für 40% sollen die Kantone zuständig sein. Das ist der Kernpunkt der Neustrukturierung im Asylbereich, die Bundesrätin Simonetta Sommaruga vorgestellt hat. Dazu wird ein Vernehmlassungsverfahren eröffnet. Durch die zentralisierte Behandlung der Mehrheit der Gesuche erhofft sich der Bund eine Beschleunigung der Verfahren. Sie sollen nach maximal 140 Tagen abgeschlossen sein. Um das zu erreichen, sollen auch die Beschwerdefristen verkürzt werden. Im Gegenzug würden die Asylsuchenden eine unentgeltliche Rechtsvertretung erhalten. Nun ist klar, wie die Abzocke-Initiative von Thomas Minder vorläufig umgesetzt werden soll. Justizministerin Simonetta Sommaruga hat einen entsprechenden Verordnungsentwurf in die Anhörung geschickt. Der Entwurf halte sich eng an den Wortlaut des Initiativtextes, schreibt das Justiz- und Polizeidepartement. Er sieht unter anderem vor, dass börsenkotierte Unternehmen bestraft werden können, die Abgangsentschädigungen und Vergütungen im Voraus bezahlen. Die Verordnung gegen die Abzockerei soll Anfang nächsten Jahres in Kraft treten und nur vorübergehend gelten, solange bis das Parlament die Umsetzung der Initiative auf Gesetzesstufe geregelt hat. Der türkische Ministerpräsident Erdogan hat angekündigt, ein Gericht werde über ein umstrittenes Bauprojekt im Istanbuler Gezi-Park entscheiden. Bis dann würden die Bauarbeiten ruhen. Zugleich forderte er die Demonstranten auf, ihre Proteste im Park und auf dem benachbarten Taksimplatz noch heute Abend zu beenden. In der Nacht hatte sich Erdogan zu Gesprächen mit Vertretern der Demonstranten getroffen, die seit Tagen gegen das Projekt und gegen die Regierung Erdogans protestieren. Die EU begrüßte den Entscheid der türkischen Behörden und die angekündigten Ermittlungen wegen unverhältnismäßiger Gewalt der Polizei gegen Demonstranten. Konkurrenz für Panama. Mit chinesischer Hilfe will Nicaragua einen eigenen Kanal bauen, der den Atlantik mit dem Pazifik verbinden soll. Das Parlament des mittelamerikanischen Landes hat dem Projekt mit großer Mehrheit zugestimmt. Der Bau soll rund 40 Milliarden Dollar kosten. Die Hälfte davon kommt von einer Investorengruppe aus Hongkong. In Sao Paulo sind bei Demonstrationen gegen höhere Billetpreise der öffentlichen Verkehrsmittel Dutzende Menschen verletzt worden. Letzte Woche hatten die Behörden der brasilianischen Metropole angekündigt, die Fahrpreise um knapp 10 Rappen anzuheben. Die Polizei setzte Tränengas, gepanzerte Fahrzeuge und Helikopter gegen die etwa 5000 Demonstranten ein. Zahlreiche Personen wurden verhaftet. Die beiden Schweizer Großbanken UBS und Credit Suisse sind in Singapur symbolisch bestraft worden. Laut der Finanzmarktaufsicht Singapurs haben Händler Zinsen manipuliert. Die Banken müssen nun eine Kaution hinterlegen. Das Geld muss als Sicherheit voraussichtlich für ein Jahr deponiert werden. Für die UBS ist es ein Betrag von umgerechnet rund 730 Millionen Franken. Bei der CS ist es etwa halb so viel. Es gibt keine Abschussbewilligung für den Wolf, der im Wallis innerhalb eines Monats 28 Schafe gerissen hat. Das Bundesamt für Umwelt, BAFU, hält die Voraussetzungen nicht für erfüllt. Gemäß Konzept Wolf sei der Abschuss dann möglich, wenn ein geschädigter Viehhalter Vorsichtsmaßnahmen getroffen habe. Man habe jedoch unter anderem festgestellt, dass die gerissenen Schafe nicht fachgerecht eingezäunt gewesen seien, schreibt das BAFU. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.636 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.095 Punkten minus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 23,00 gehandelt, der Dollar zu 92 Rappen 22. Das Wetter. Morgen Samstag ist es zeitweise sonnig bei 25 bis 30 Grad. Tagsüber gibt es teils dichtere Wolken und stellenweise etwas Regen.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Die Konsequenzen des Berichts Brunetti. Das Gespräch mit EU-Kommissar Gemeta. Die nächste Asylrevision nach der soeben beschlossenen letzten Revision. Was die Chinesen im Hinterhof der USA suchen. Und schließlich?
Ich finde, all die Leute, die sich irgendwie in irgendeiner Form, aus irgendeinem Grund gegen die Regierung wehren, das finde ich einfach nur stark.
Der Protest in der Türkei und die Türken in der Schweiz. Der Bundesrat hat heute den Brunetti-Bericht über die künftige Finanzplatzstrategie beraten. Die Kommission Brunetti hat mit 11:1 für einen automatischen Informationsaustausch plädiert, geht also sehr weit. Der Bundesrat ist heute zurückhaltender, er schließt den automatischen Informationsaustausch nicht aus, will ihn aber im Rahmen von weltweiten OECD-Standards verwirklichen. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, ist die Haltung des Bundesrates nun ein großer oder doch eher ein kleiner Schritt?
Ja, weiter wie bisher ist das Motto des Bundesrates, würde ich sagen, dass er im OECD-Rahmen über den automatischen Informationsaustausch diskutieren möchte. Das hat der Bundesrat bisher ja auch schon gesagt. Die Gruppe Brunetti wollte viel weiter gehen. Sie schlug eine Offensivstrategie vor. Machen wir mehr als das absolut Notwendige, heißt es wörtlich im Bericht. Dieser Vorwärtsstrategie hat der Bundesrat nun eine Absage erteilt, vorläufig. Er vertagt die Diskussion über den Bericht auf den Herbst.
Sie haben gesagt, er vertagt die Konsequenzen, die Diskussionen, die Entscheide. Was sind jetzt die Folgen dieses Vertagens?
International ist damit nichts zu gewinnen. Der internationale Trend geht ganz eindeutig in Richtung Informationsaustausch. Die Schweiz hat eigentlich gar keine andere Wahl, als da mitzumachen, wenn sie nicht wieder auf schwarze oder graue Listen kommen will. Die Gruppe Brunetti schlug ja gerade deshalb auch ein forscheres Vorgehen vor, eben Informationsaustausch rasch mit der EU, bevor das international zum Standard wird, weil die Schweiz so auch etwas hätte fordern können. Fakt ist, dass die EU sehr einschneidende Richtlinien vorbereitet. MiFID heißen sie. Diese Richtlinien sehen vor, dass der Zugang von Schweizer Banken zum EU-Markt stark beschränkt oder gar verhindert würde. Das wäre für den Finanzplatz wirklich sehr gravierend und dessen sind sich auch die Schweizer Banken bewusst. Dem hat der Bundesrat nichts entgegenzusetzen, wenn er der EU nicht auch etwas bietet.
Und das erklärt auch, warum Finanzministerin Evelyn Widmer-Schlumpf von dieser Pressekonferenz nicht so glücklich wirkte.
Ja, es ist dann auf und ab. Am Mittwoch feierte sie noch einen Triumph im Ständerat, als die Kleine Kammer das dringliche Bundesgesetz zur Lieferung von Bankdaten in die USA akzeptierte. Heute hingegen war es nicht ihr Tag. Sie hat zwar kollegial die Haltung des Bundesrates vor den Medien vertreten, aber wer die Finanzministerin in den letzten Monaten beobachtet hat, dem ist klar, die Bundesrätin ist persönlich näher bei der Strategie der Gruppe Brunetti als bei der Strategie des Gesamtbundesrates.
Besten Dank für den Moment, Philipp Burkhardt. Wir werden auf Sie zurückkommen. Der Bundesrat schließt also den automatischen Informationsaustausch nicht aus, will aber im Rahmen der OECD an internationalen Standards mitarbeiten. Die Reaktion darauf hat Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Eine äußerst erstaunliche Reaktion flatterte heute Nachmittag von der Schweizerischen Bankiervereinigung in die Redaktionsstuben. In einer Stellungnahme begrüßt die Bankiervereinigung den Brunetti-Bericht, welcher der Schweiz nahelegt, gegenüber der EU den automatischen Informationsaustausch anzubieten. Dies entspreche ganz seiner Strategie, so Claude Alain Margelisch von der Bankiervereinigung.
Brunetti und die Expertengruppe kommen auch zu diesem Schluss. Also man muss sich proaktiv einsetzen und auch an für sich mit der Europäischen Union die Lösung oder Lösungsansätze finden für die Vergangenheit und auch für den Marktzugang. Ich meine, das für uns ist zentral. Wir sollten eigentlich jetzt auch wirklich in diese Richtung gehen.
Proaktiv, wie es die Bankiervereinigung fordert, handelt der Bundesrat nun aber nicht. Er will zwar mit der OECD mitarbeiten an einem Standard, der EU will man den automatischen Informationsaustausch aber nicht anbieten. SP-Nationalrätin Susanne Leutenegger-Oberholzer gibt sich resigniert.
Ich bin sehr enttäuscht über die Stellungnahme des Bundesrates. Für das hätte man den Expertenbericht nicht gebraucht. Ich nehme an, dass die bürgerlichen Parteien sich hier mehrheitlich durchgesetzt haben. Anders kann man sich nicht erklären. Ich hätte allerdings eine andere Mehrheit erwartet. Und ich muss sagen, das Hauptproblem ist jetzt, wir haben weder den Marktzutritt, noch lösen wir das Schwarzgeldproblem in der Schweiz. Also werden wir uns in den nächsten Monaten genau mit diesen Problemen weiterhin beschäftigen müssen. Es ist sehr, sehr kurzsichtig.
Ganz anders sehen dies die Bürgerlichen. Die CVP attestiert dem Bundesrat Weitsicht. Man müsse vorerst abwarten und der EU nichts voreilig anbieten. Gleich sieht dies FDP-Präsident Philipp Müller. Es sei richtig, dass man zusammen mit der OECD einen globalen Standard suche.
Weil es wenig bringt, wenn wir das nur in Europa tun, sondern der globale Standard heißt eben, dass die sämtlichen Finanzplätze Singapur, Hongkong, Amerika und so weiter eingebunden sind. Zweiter Punkt, automatischer Informationsaustausch. Wir sind ja Mitglied der OECD und die Schweiz wäre gut beraten und wir erwarten das auch, dass man sich dort in der OECD einbringt, um eben diesen automatischen Informationsaustausch nicht einzuführen als globaler Standard, weil er eben sehr viele Nachteile hat.
So der FDP-Präsident. Auf die Frage, warum die Bankiervereinigung weitergehen möchte als der Bundesrat und die Bürgerlichen von FDP und CVP, sagt CVP-Ständerat Pirmin Bischoff.
Ja gut, also die Haltung der Bankiervereinigung muss diese Vereinigung selber entscheiden. Wir als Partei haben die Schweiz als Finanzplatz und als Volkswirtschaft zu vertreten. Und da ist die Haltung des Bundesrates die richtige.
Soweit die ersten Reaktionen und wir schauen nun nach Zürich zum Finanzplatz. Evelyn Kobler, wenn ich das alles richtig gehört habe, dann überholt die Bankiervereinigung ja den Bundesrat. Das ist ja sehr interessant.
Ja, man muss sagen, das ist wirklich eine deutlichere Kehrtwende, die von der Bankiervereinigung zu hören ist, als man sie eben vom Bundesrat gehört hat. Es ist wahrscheinlich damit zu erklären, dass sie zur Einsicht gelangt ist, es führt kein Weg mehr an diesem automatischen Informationsaustausch weg. Gerade wenn wir zurückschauen, die Schweiz hat ja auch Verbündete verloren, Luxemburg, Österreich, die sind eingeknickt. Da steht die Schweiz mittlerweile sehr isoliert da. Da scheint auch jetzt die Bankiervereinigung zum Schluss gekommen zu sein. Wenigstens jetzt noch probieren, was dafür auszuhandeln. Und deshalb muss man schon sagen, ja, da kommen neue Töne von der Bankiervereinigung.
Aber es gibt ja wahrscheinlich trotz allem unterschiedliche Haltung bei Gross- und Privatbanken.
Also in einem Punkt sind sich mal eigentlich alle einig, und zwar, dass sie den Marktzugang zur EU wollen und den auch brauchen. Die EU diskutiert ja über eine Einschränkung. MiFID II ist hier das Stichwort, eine Regulierung, die kommen soll, wo die Banken dann eben eine Filiale im EU-Raum bräuchten, künftig allenfalls, um wirklich EU-Kunden weiterhin bedienen zu können. Das hätte laut Aimo Brunetti auch Folgen für die Angestellten eben hier in der Schweiz, und da sind sich die Banken einig, den wollen sie, diesen Marktzugang, den brauchen sie. Die Privatbankiers, die kleineren Banken, sind stärker darauf angewiesen, deshalb wären die auch bereit, der EU jetzt schon gerade diesen automatischen Informationsaustausch anzubieten, egal was dann die OECD macht. Die größeren Banken, und da gehen eben die Meinungen ein bisschen auseinander, die größeren Banken, die sind dann stärker darauf angewiesen oder daran interessiert, dass wirklich auch international sich ein Standard durchsetzt, der dann eben auch für Hongkong, Singapur, Delaware und all die anderen Finanzplätze gilt. Also ganz einig sind sie sich noch nicht, aber grosso modo scheinen sich alle damit abgefunden zu haben, dass jetzt dieser automatische Informationsaustausch irgendwann in irgendeiner Form kommt.
Besten Dank, Evelyn Kobler in Zürich. Wir haben es gehört, MiFID II ist ein wichtiges Stichwort, also der Zugang auf den EU-Markt der Schweizer Banken. Ist es möglich, dass man im Gegenzug zum automatischen Informationsaustausch da Zugeständnisse erringt? Wir haben die Haltung des Bundesrates und die Reaktionen in der Schweiz gehört. Was ist die Haltung der EU? EU-Steuerkommissar Schemeta wird am Montag in Bern erwartet und unser EU-Korrespondent Urs Bruderer hat ihn bereits heute zu einem Gespräch in Brüssel getroffen.
Sein Ziel ist klar der automatische Informationsaustausch, denn dem gehöre die Zukunft, sagt Schemeta.
Automatic exchange of information is the future, and the sooner we move to this regime with Switzerland, the better it will be for everybody.
Und je schneller wir ihn mit der Schweiz einführen, desto besser für alle. Der EU-Kommissar weiß also, was er will. Kein Gehör hat er für allfällige Schweizer Gegenforderungen.
We are talking not about what we can offer, but Switzerland can lose if we do not.
Wir reden nicht darüber, was die EU der Schweiz anbieten kann, sondern darüber, was für die Schweiz auf dem Spiel steht, wenn die Verhandlungen nicht vorankommen. In diesem Zusammenhang verweist er auf von der EU-Kommission geplante schwarze Listen, wobei man sagen muss, diese schwarzen Listen sind ein Brüsseler Projekt. Ob die EU-Staaten dabei mitziehen, ist ungewiss. Aber klar, vor den Verhandlungen muss Schemeta Härte markieren. Insbesondere hat er der Idee eine Absage erteilt, dass die Schweiz im Gegenzug für den Informationsaustausch den EU-Marktzugang für ihre Banken fordern könnte. Dafür reiche schon sein Verhandlungsmandat nicht aus, so Schemeta. Und über Marktzugang werde in anderen, größeren Zusammenhängen gesprochen. Tatsächlich müsste die Schweiz aus EU-Sicht da wohl ein weiteres bilaterales Abkommen abschließen, eins über Dienstleistungen, und das hieße sehr lange Verhandlungen. Und Verhandlungen, die die EU bekanntlich mit der Forderung nach einem neuen rechtlichen Rahmen für den bilateralen Weg überhaupt verknüpft. Weniger kategorisch lehnt Schemeta die zweite oft gehörte Schweizer Gegenforderung ab, eine allfällige Steueramnestie für EU-Bürger, die derzeit schon Geld in der Schweiz liegen haben. Steueramnestien seien zwar Sache der einzelnen Staaten und nicht der EU, so Schemeta.
But I'm ready to listen to the arguments of Swiss authorities.
Aber er sei bereit, sich die Argumente der Schweiz anzuhören und mit den EU-Staaten darüber zu reden. Konkret heißt das, die Schweiz kann zur selben Zeit mit der EU-Kommission über Informationsaustausch reden und mit den Regierungen der EU-Länder über Steueramnestien und dann versuchen, all diese Gespräche irgendwie gleichzeitig zum Abschluss zu bringen. Aber allzu lange dauern darf das nicht. Schemeta will den automatischen Informationsaustausch mit der Schweiz schnell einführen. Er ist nicht bereit, einen entsprechenden internationalen Standard abzuwarten.
Switzerland is the closest neighbor of the European Union and we have very strong links.
Die Schweiz sei der nächste Nachbar der EU. Man sei wirtschaftlich eng verflochten. Darum müsse man schneller vorankommen als auf internationaler Ebene. Und, fügte er bei, es sei nur legitim, wenn die EU als guter Nachbar von der Schweiz erwarte, was die Schweiz den USA mit dem sogenannten FATCA-Abkommen bereits anbiete, nämlich weitgehenden automatischen Informationsaustausch.
Philipp Burkhardt im Bundeshaus, Sie haben EU-Kommissar Schemeta gehört. Und wenn man das hört, muss man sich da fragen, ist die Haltung des Bundesrates bereits überholt?
Die Erwartungen der EU, das klingt sehr klar. Jetzt wird über den automatischen Informationsaustausch verhandelt. Finanzministerin Wittmann-Schlumpf hingegen wird am Montag jetzt im Auftrag des Bundesrates sagen müssen, nichts da, wir diskutieren nur auf der höheren Ebene der OECD, nicht mit der EU. Das kann natürlich die EU nicht befriedigen und so bringt man die drohenden Verschärfungen beim Marktzutritt für Schweizer Banken im EU-Raum nicht vom Tisch. Da fällt ein verhandlungstaktisches Pfand in der Hand des Bundesrates weg.
Und das ist eben bitter, weil man ja hoffte, man könne das irgendwie verknüpfen.
Das war auch die Strategie der Gruppe Brunetti, also weniger über den Informationsaustausch eben als globaler Standard diskutieren, sondern mehr aus taktischen Gründen der EU etwas bieten, damit man auch etwas fordern kann.
Wissen Sie, wie man in Bern diese Haltung von EU-Kommissar Schemete beurteilt? Ist das bitterer Ernst oder wird das als Drohgebärden abgetan? Haben Sie da eine Idee?
Also ich glaube, das nimmt man durchaus ernst. Man ist ja mit der EU in verschiedenen Bereichen in Diskussion. Es wird auch eine Antwort in Sachen Unternehmensbesteuerung wird erwartet. Am nächsten Freitag sind die EU-Finanzminister der ECOFIN, die sich treffen werden. Da wird die Schweizer Haltung auch diskutiert werden. Der Druck ist schon sehr groß und der Bundesrat ist sich dessen sehr bewusst.
Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Innenpolitik und auf die nächste Woche. Da entscheidet ja der Nationalrat über die sogenannte Lex USA und die SP verlangt ja gewisse Zugeständnisse beim automatischen Informationsaustausch für ein Ja zur Lex USA. Inwieweit wird nun der heutige Tag einen Einfluss auf diese Abstimmung haben?
Ja, der Bundesrat würde vor allem Stimmen der SP brauchen, damit das dringliche Bundesgesetz im Nationalrat überhaupt eine Chance hat. Und zwar viele Stimmen, da reichen nicht nur ein paar Stimmen. Ein Bekenntnis zum automatischen Informationsaustausch gegenüber der EU hätte da vielleicht etwas bewirken können bei der SP. Vielleicht, man weiß es nicht. Auf jeden Fall kann man sagen, mit seiner Defensivstrategie kann der Bundesrat bei den Sozialdemokraten sicher nicht punkten. Die Chancen des dringlichen Bundesgesetzes sind sicher nicht größer geworden heute.
Direkt aus dem Bundeshaus, Philipp Burkhardt. Schnellere Asylverfahren und bis zu 20 neue Bundeszentren für Asylsuchende. Das sind die Eckwerte der grossen Asylreform, die der Bundesrat anpacken will. Justizministerin Simonetta Sommaruga hat sie heute vorgestellt. Dominik Meyer wirft einen Blick auf die Punkte, die zu reden geben.
6 von 10 Asylverfahren sollen künftig beschleunigt ablaufen. Nach 100, spätestens aber 140 Tagen soll der definitive Asylentscheid vorliegen. Allen Asylsuchenden soll dabei ein Anwalt zur Seite stehen, auf Staatskosten. Ohne das gehe es nicht, sagt Justizministerin Simonetta Sommaruga.
Wenn man so weitreichende Entscheide fällen will, nämlich ob jemand Asyl bekommt oder nicht, und das in wenigen Tagen, dann braucht es eine Rechtsvertretung. Das gehört zusammen.
Die SVP aber bekämpft die Idee eines kostenlosen Anwalts. Kritisch ist auch die FDP. Holland gilt als Vorbild für diese Reform und dort werden fast alle negativen Asylentscheide weitergezogen. Mario Gattiger, der Direktor des Bundesamts für Migration, weiß, hier liegt ein Knackpunkt. Man werde verhindern, dass es eine Flut von aussichtslosen Beschwerden gebe, sagt er, mit klaren Auflagen und mit Qualitätskriterien für die Anwälte.
Das soll verhindern, dass einfach nur einer reinen Beschwerde wegen Beschwerde geführt wird. Man wird dann selbstverständlich diese Punkte auch überprüfen.
Doch die Kritik von rechts ist damit nicht vom Tisch.
Das sind schöne Absichtserklärungen,
sagt SVP-Nationalrat Hans Fehr.
Die Realität ist natürlich ein gewaltiges Signal nach außen. Kommt in die Schweiz, ihr bekommt sogar einen Rechtsanwalt.
Auch diese Asylreform, man hört's, wird umstritten sein von rechts, zum Teil aber auch von links. Für Beat Meiner von der Flüchtlingshilfe sind die geplanten kurzen Beschwerdefristen gegen Asylentscheide, 9 statt heute 30 Tage, zu knapp bemessen.
Ja, das ist sicher zu kurz. Das möchten wir gerne, dass hier ein bisschen mehr Zeit gewährt wird.
Bundesrätin Sommaruga hat ihr Projekt noch nicht im Trockenen. Zwar stellen sich im Moment die Kantone unisono hinter sie, doch viele Nagelproben folgen erst. Die Kantone müssen untereinander ausmachen, wo die bis zu 20 geplanten Asylbundeszentren hinkommen sollen. Diese braucht es für das Konzept «Schnelle Verfahren mit allen Beteiligten an einem Ort». Wird die Standortsuche klappen? Kurt Fluri, FDP-Nationalrat und Solothurner Stadtpräsident, hat da seine Zweifel.
Überall, wo derartige Standorte geplant sind, gibt es Widerstand, sei es in Städten oder sei es in abgelegenen Gebieten. Das wird nicht einfach sein.
Der Bundesrat will die Bewilligungsverfahren für die Zentren beschleunigen und weg von den Kantonen hin zu sich auf Bundesebene nehmen. Es müsse klappen mit den Zentren, sagt Simonetta Sommaruga. Sie zähle auf die Kantone.
Alle wollen diese beschleunigten Verfahren. Und alle wissen, dass wenn wir diese Bundeszentren wollen, dann müssen alle ihren Beitrag leisten.
Die Reform kommt zunächst auch teuer. 300 Millionen Franken kosten alleine die neuen Zentren. Zusätzlich braucht es deutlich mehr Personal, mehr Haftplätze und auch die Asylanwälte kosten. Nach 5 Jahren aber sollen unter dem Strich Einsparungen resultieren, rechnet der Bundesrat, weil Asylsuchende dank kürzeren Verfahren weniger lang unterstützt werden müssen. Doch diese Einsparungen gibt es nur, wenn Menschen mit einem negativen Asylentscheid auch tatsächlich ausreisen. Und genau hier hapert es. Ein Beispiel: Mit Algerien hat die Schweiz zwar ein Rückübernahmeabkommen, doch ihre Leute nehmen die Algerier trotzdem nicht zurück. Die Rückschaffungen müssen besser funktionieren. Auch das wird mitentscheiden über Erfolg oder Misserfolg der großen Asylreform.
Dominik Meyer. Heute beginnen in Iran die Präsidentschaftswahlen. Und Wahlen in Iran sind anders als anderswo. Vor 4 Jahren führten die Präsidentschaftswahlen kombiniert mit Betrugsvorwürfen zur heftigsten Revolte im Land seit der iranischen Revolution 1979 und manche sahen in den Ereignissen ein Wetterleuchten des arabischen Frühlings. Ich habe Zeitredaktor Ulrich Ladurner, der verschiedene Bücher über den Iran verfasst hat, gefragt, ist eine Revolte wie 2009 auch 2013 möglich?
Es ist sehr unwahrscheinlich, weil die Revolte von 2009 dazu geführt hat, dass das Regime sehr hart zurückgeschlagen hat. Es hat die Revolte unterdrückt. Die sogenannte grüne Bewegung wurde, ich würde fast sagen, eliminiert. Viele Leute sind in Gefängnis, in die Migration gedrängt worden. Ich glaube nicht, dass es wiederholt werden kann. Nichtsdestotrotz ist es so, dass der Iran ein Land ist, das sehr unberechenbar ist. Es könnte sein, dass Wahlen zu Veränderungen führen, aber das werden wir erst sehen, nachdem gewählt worden ist.
Sie haben in einem Artikel geschrieben, Iran verstehe sich als Speerspitze der Demokratie in der Region. Warum eigentlich? Es ist doch eigentlich gar keine Demokratie.
Ja, man muss das ein bisschen genauer fassen. Die iranische Gesellschaft bzw. das Bewusstsein der Iraner ist das, dass sie sagen, wir haben eine lange demokratische Tradition. Und das ist ja auch richtig. Sie hatten 1905 die erste Verfassungsrevolution, eine demokratische Revolution. Sie hatten auch 1979 eine Revolution, die islamistisch dann im Ergebnis war, aber von ihren Wurzeln her nicht allein islamistisch war. Es hatte sehr starke demokratische Wurzeln. Das heißt, es ist richtig, wenn die Iraner sagen, wir haben eine demokratische Tradition. Das System selber ist natürlich keine Demokratie, es ist eine Autokratie, die allerdings sozusagen demokratische Elemente hat. Es ist eine Theokratie laut Verfassung mit einem Parlament, das gewählt werden muss, mit einem Präsidenten, der gewählt werden muss. Und diese demokratischen Elemente führen eben zu den vorhin erwähnten Unberechenbarkeiten und manchmal auch zu Revolten mit 2009.
Wenn ich da ein bisschen ins Detail gehen darf, wer ist denn wirklich stolz auf diese demokratische Tradition oder wer macht es sich zunutze? Das Regime, das sagt, jede Stimme sei ein Bekenntnis zur Islamischen Republik, oder das Volk, das eben stolz darauf ist, wählen zu können?
Es ist das Volk, das Regime versucht sich das zunutze zu machen, zu Unrecht, wie ich meine. Das Regime ist unterdrückerisch und autoritär, aber es kann dem Regime nicht egal sein, ob mehr oder weniger Leute wählen gehen. Das heißt, sie wollen sich auch darstellen als ein Regime, das eine Legitimation hat aus der Wahlurne heraus. Die Gesellschaft, glaube ich, hat dieses Bewusstsein, vielleicht stolz ist nicht der richtige Ausdruck, aber sie hat dieses Bewusstsein dieser Tradition. Ich glaube, man muss den Iran auch betrachten aus einer Gesellschaft, die erstens eine sehr lange Geschichte hat und ein Geschichtsbewusstsein hat. Und es ist eine sehr komplexe, ausdifferenzierte Gesellschaft. Es ist in der Region ja nicht vergleichbar jetzt zum Beispiel mit den Nachbarländern Afghanistan oder Irak. Da ist der Iran, glaube ich, eine urbanere, ausdifferenziertere Gesellschaft.
Trotzdem, spielt es überhaupt eine Rolle, wer dann unter Ayatollah Khameneis Gnaden Premierminister ist?
Ja, es spielt eine Rolle. Ich meine, man kann natürlich den Standpunkt einnehmen, nichts ändert sich und man muss gar nicht wählen gehen. Aber wenn Sie sich an die Wahlen von 2009 erinnern, da gab es diesen Kandidaten Mousavi, der war auch sehr blass, keiner hat sich was erwartet und plötzlich hat sich rund um diese blasse Person eine Bewegung gebildet und er wurde von dieser Bewegung geradezu getragen. Mit dem Ergebnis am Ende, dass er sehr populär war und das Regime ihn fürchtete und dann die Bewegung niederschlug. Das heißt, es ist nicht egal, dass gewählt wird. Wahlen sind eine Möglichkeit, dass sich ein Spalt öffnet. Das Regime hat 2009, wie gesagt, diesen Spalt geschlossen. Es hat sehr hart zurückgeschlagen und hat damit natürlich auch seine Legitimationsbasis verringert. Diese Wahlen sind nicht vergleichbar mit denen von 2009, das glaube ich nicht. Aber es sind immer noch Wahlen, die eine kleine Tür öffnen könnten.
Was mich überrascht ist, die Kandidaten sind da sorgfältig ausgewählt, gewisse wurden auch ausgeschlossen. Wie ist es dann möglich, dass einer dieser Kandidaten, Rohani, plötzlich so offen und klar das Regime kritisiert?
Ja, ich glaube, man nimmt den Iran immer wahr als autoritärer Staat, und das ist er auch. Aber er hat sehr eigene Checks and Balances. Die sind nicht vergleichbar mit den unseren Checks and Balances, also mit Kontrolle und Austarierung im System. Aber es ist offensichtlich so, dass auch im Iran man extreme Positionen nur für eine bestimmte Zeit einnehmen kann. Es kommen dann immer wieder Phasen, wo jemand wie Rouhani jetzt das Regime, Auswüchse im Regime kritisiert, weil sozusagen offensichtlich dieses System immer eine Mitte braucht, die doch einigermaßen gemäßigt ist. Und ich glaube, deswegen kommen jetzt so Figuren wie Rouhani noch hoch, die dann sprechen können, wie er das gerade tut.
Ulrich Ladurner ist Redaktor der Hamburger Zeit und beschäftigt sich intensiv mit dem Iran. Und damit ist es 18.31 Uhr. Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit Amerikas roter Linie, Weltpolitik auf Nicaraguanisch und Istanbul-Proteste aus der Schweiz. Vor 297 Tagen hat US-Präsident Obama gedroht, dass mit einem Einsatz von Giftgas durch das Regime Assad für die USA eine rote Linie überschritten würde und Washington sich auf die eine oder andere Art auch militärisch engagieren würde. Nun ist es plötzlich soweit. Die Regierung Obama hat erklärt, diese rote Linie sei überschritten. Ich habe USA-Kenner Thomas Kleine-Brockhoff vom Think Tank German Marshall Fund in Washington gefragt. Die USA haben aber sehr lange gezögert.
Ja, Barack Obama hat sich selber unter Handlungsdruck gesetzt, indem er diesen Satz gesagt hat. Nach meinen Quellen aus dem Weißen Haus ist es so, dass die Amerikaner seit längerem den Eindruck hatten und die Vermutung hatten, dass es sich um einen Giftgaseinsatz gehandelt haben könnte. Sie haben lange gebraucht, um das zu verifizieren und haben sich vermutlich damit auch ein bisschen Zeit gelassen, denn in der Tat war mit der Konstatierung der Tatsache eines Sarin-Einsatzes auch die Überschreitung der roten Linie verbunden und der Handlungsdruck auf sie selber, und das ist nun geschehen.
Jetzt ist es soweit. Warum ist jetzt der politisch richtige Zeitpunkt, um zu erklären, die rote Linie ist überschritten?
Da kommen mehrere Sachen zusammen. Zunächst einmal, und das ist das Wichtigste, hat sich die militärische Lage zu Ungunsten der Rebellen verändert. Und wenn man irgendetwas tun will, dann muss man es jetzt bald tun, denn es ist ja inzwischen so, dass klar geworden ist, dass auf Seiten Assads die Iraner Waffen geliefert haben, die Russen dies angekündigt haben und die Hisbollah aus dem Libanon selbst auch eingegriffen hat. Das heißt, die militärischen Verhältnisse auf dem Schlachtfeld sind so, dass die Rebellen zunehmend in eine schwierige, bald vielleicht in eine verzweifelte Lage kommen. Und wenn eine Entscheidung zu treffen war, dann war sie jetzt zu treffen. Zudem gibt es nun das G8-Treffen. Die Briten haben angekündigt, die Waffenlieferung zum Thema der G8 zu machen. Das heißt, da sind einige Sachen zusammengekommen.
Und wenn die USA jetzt nicht intervenieren würden, wäre dann auch quasi die Friedensverhandlungen oder die Friedenskonferenz hinfällig?
Die Friedenskonferenz ist immer auf tönernen Füßen gestanden, denn das Problem der Friedenskonferenz ist einerseits die Tatsache, dass Herr Assad von vornherein gesagt hat, dass seine Position und seine Person nicht zur Diskussion stehen, und andererseits die Russen auf Seiten Assads bereits interveniert haben und klargemacht haben, dass Stabilität in Syrien nur mit Assad zu haben sei. Insofern ist niemandem so richtig klar, was das Ergebnis dieser Friedenskonferenz sein könnte. Die Waffenlieferungen machen dies nun auch nicht leichter, weil nun die Amerikaner auf der anderen Seite eingegriffen haben, aber doch auch erst im Nachgang zu den anderen Konfliktparteien.
Und die Gefahr ist sehr real, dass diese amerikanischen Waffen in Hände von Al-Qaida oder anderen Feinden der USA gelangen.
Das ist ein Grund des Zögerns. Die Amerikaner haben ja Erfahrungen damit gemacht vor 15, 20 Jahren in Afghanistan, als sie diejenigen, aus denen später die Taliban hervorgingen, im Kampf gegen die Russen unterstützt haben. Da waren dann die Waffen auf der anderen Seite. Hier liegt die Sache natürlich ein bisschen komplizierter deshalb, weil dieser Krieg ja schon 100.000 Tote gefordert hat. Und die andere Seite derer, die die Waffenlieferungen befürwortet, sagt natürlich, wenn man früher gehandelt hätte, hätte es womöglich weniger als 100.000 Tote gegeben. Also auch derjenige, der nicht handelt, muss sich ja seiner Verantwortung bewusst sein, die durch das Nichthandeln entsteht.
Könnten Sie sich vorstellen, dass die USA vielleicht mit einer Luftverbotszone oder über die Luft sich engagieren würden? Oder ist das völlig ausgeschlossen, weil sich Obama nicht in den Krieg hineinziehen lassen will?
Das ist auch ein weiterer Grund des Zögerns gewesen, dass man hier auf eine schiefe Ebene gerät und dem einen Handlungsdruck den anderen Handlungsdruck folgen lässt. Soweit mir bekannt geworden ist, sind Planungen angestellt worden, die auch die Zahl der Truppen, die notwendig sind, beschreibt, um eine Flugverbotszone einzurichten. Man stellt sich das so einfach vor, da fliegen ein paar Flugzeuge oben drüber und stellen sicher, dass nicht geflogen wird. Nein, nein, dort sind 10.000 von Soldaten notwendig, um eine Flugverbotszone einzusetzen. Dies würde also eine deutliche Eskalation der Verhältnisse mit sich bringen. Und außerdem ist die Legalität und die Legitimität beides einer solchen Flugverbotszone auch erstmal zu klären.
Thomas Kleine-Brockhoff vom Think Tank German Marshall Fund in Washington. Nicaragua liegt im Hinterhof der USA und nun auch im Hinterhof der Chinesen. Ein Konsortium aus Hongkong plant einen neuen Kanal vom Pazifik zum Atlantik als Konkurrenz zum Panama-Kanal. In der Nacht auf heute hat das nicaraguanische Parlament den Weg dafür freigemacht. Franco Battel.
Nicaraguas Präsident Daniel Ortega will diesen Kanal. Er verspricht seinem Volk, dieses Projekt bringe dem armen Land Arbeit, Geld und Fortschritt. Und weil Ortega und seine Familie seit Jahren unangefochten regieren, war die Zustimmung im Parlament programmiert. In der Nacht auf heute nickte es ein Gesetz ab, das die Konzession für den Kanalbau einem Konsortium mit Sitz in Hongkong überträgt. Fragen oder gar Kritik sind unerwünscht. Die Wasserstraße wäre mit ihren 200 Kilometern dreimal länger als der Panama-Kanal. Wo genau sie verlaufen würde, bleibt Ortegas Geheimnis. Auch die Folgen für die Umwelt sind nur abzuschätzen. Etwa für den Nicaraguasee, die größte Süßwasserreserve Zentralamerikas. Viel spricht dafür, dass die Ingenieure diesen See vom Pazifik her anstechen wollen. Im weiteren Verlauf würde der Kanal ein bisher zusammenhängendes Regenwaldgebiet durchtrennen. Bisher waren diese Wälder schlecht erschlossen. Geld für gut ausgebaute, geteerte Straßen hat Nicaragua nicht. Und erst recht nicht für einen Kanal, der 40 Milliarden Dollar kosten soll. Alle Hoffnungen liegen auf einem chinesischen Investor. Ausgerechnet. In dieser Region ziehen die USA die Strippen. Zumindest bisher. Vor 100 Jahren, beim Bau des Panama-Kanals, waren die USA treibende Kraft, diktierten die Regeln. Heute sind es chinesische Investoren, die sich in der Gegend Vorteile und Vorrechte sichern wollen. Dennoch ließ Chinas Präsident Xi Jinping Nicaragua und Ortega links liegen, als er vor kurzem die Gegend besuchte und andernorts milliardenschwere Investitionsverträge unterzeichnete. Denn Nicaragua gehört zu jenen wenigen Staaten, die weiterhin Taiwan als Staat anerkennen. Und die schließt den Besuch eines chinesischen Staatschefs aus. Wahrscheinlich, dass Nicaragua bald von Taiwan abrückt, ganz wie China es wünscht. Nur schon die Aussicht auf chinesisches Geld und Engagement wirken wie ein Lockstoff. Schon die spanischen Eroberer hatten Pläne, den Kanal zu graben, später die USA, nun China. Der Weg zwischen den zwei Meeren ist lang. Gut möglich, dass die Pläne auch diesmal Papier bleiben. So oder so zeigt das Projekt, wie sich die Gewichte in der Region verschieben.
Franco Battel. Noch gestern Nachmittag hat der türkische Regierungschef Erdogan den Demonstranten auf dem Istanbuler Taksimplatz ein Ultimatum gestellt. In der Nacht auf heute gab sich der Premierminister nach einem Treffen mit Vertretern der Protestbewegung versöhnlicher. Der Aufruhr in der alten Heimat beschäftigt auch die Türken in der Schweiz. Einige von ihnen versuchen von hier aus, die Protestbewegung zu unterstützen. Elmar Plotzer.
Was in den letzten zwei Wochen in der Türkei passiert ist, das macht Derya Şahin hörbar betroffen.
Dass die Polizei mit so einer vehementen Gewalt gegen Demonstranten vorgeht, das ist schon richtig Folter. Da werden Leute umgebracht und sie bluten. Und, also, das ist unglaublich. Wir sind im 21. Jahrhundert, es passieren noch in so einem Land wie in der Türkei noch so Sachen.
Die 24-jährige JUS-Studentin sitzt in einem Café in Basel in der Nähe der Universitätsbibliothek. Doch ihre Gedanken sind bei den Demonstranten in der Türkei, bei den Umweltschützern, die nicht wollen, dass die Bäume im Gezi-Park gefällt werden, bei den Menschenrechtsaktivisten, bei den Studenten.
Ich finde, all die Leute, die sich irgendwie in irgendeiner Form, aus irgendeinem Grund gegen die Regierung wehren, das finde ich einfach nur stark.
Und diese Leute irgendwie unterstützen, das wollen auch junge türkischstämmige Menschen, die in der Schweiz aufgewachsen sind und hier leben. Derya Şahin hat in Basel Solidaritätsdemonstrationen mitorganisiert. Daneben spielen auch die sozialen Medien eine wichtige Rolle. Der 37-jährige Sozialarbeiter Serdal Suna nutzt sie, um Informationen und Videos von den Demonstrationen in der Türkei weiter zu verbreiten.
Halt auf Facebook Sachen posten, weiter posten, Mut zusprechen, die Bewegung mitgehen, weil es eine Entwicklung ist, die eigentlich auf Facebook auch zum grössten Teil auch stattgefunden hat, abgesehen von der Strasse natürlich. Dort einfach, sag jetzt einfach mitmischen und dort auch die Solidarität bekunden mit diesen Leuten.
Alle wissen, die Möglichkeiten der türkischen Protestbewegung von der Schweiz aus zu helfen sind begrenzt. Trotzdem wollen die jungen Sympathisanten so wenigstens ihre moralische Unterstützung signalisieren und die Öffentlichkeit in der Schweiz aufrütteln. Das ist auch das Ziel des jungen Politikwissenschaftlers Can Büyükbay, der in der Türkei aufgewachsen ist, aber seit 6 Jahren in der Schweiz lebt.
Ich wollte unsere Bewegung von hier unterstützen, weil internationale Medien richtig zu informieren, war enorm wichtig für uns. Ich habe mit verschiedenen Journalisten gesprochen und richtige Informationen möchte ich geben.
Er macht Öffentlichkeitsarbeit und übersetzt Texte der türkischen Protestbewegung auf Deutsch, um sie im Internet zu publizieren und hiesigen Medien zukommen zu lassen. Büyükbay war bei Ausbruch der Proteste zufällig in Istanbul und hat 4 Tage lang mitdemonstriert, bevor er in die Schweiz zurückkehrte. Er anerkennt zwar, dass Premierminister Erdogan während seiner Amtszeit auch ein paar richtige Entscheide getroffen hat, zum Beispiel als er das Militär entmachtete. In den letzten Jahren aber sei der islamisch-konservative Regierungschef immer autoritärer und selbstherrlicher geworden. Man habe gesehen,
dass er eine andere Absicht hat, dass er wirklich nicht Demokratie will, nur als ein Mittel es benutzt.
Ob die türkische Regierung jetzt einlenkt, nachdem sich Erdogan mit Vertretern der Protestbewegung getroffen hat? Viele sind da skeptisch. Der Druck von der Straße müsse anhalten, glauben sie, sonst herrsche bald wieder die alte Politik. Einige der Sympathisanten sind sogar aus der Schweiz nach Istanbul gereist, um vor Ort mitzudemonstrieren. Dabei sind auch ein paar Bekannte von Derya Şahin. Die Studentin, die an der Uni Basel gerade ihre Abschlussarbeit schreibt, wäre zu gerne an ihrer Seite.
Also ich würde am liebsten jetzt gerade noch in Taksim sein, muss sagen. Ich habe wirklich emotional, bin ich ziemlich betroffen von diesen Sachen. Ich würde am liebsten jetzt dort sein. Es ist leider im Moment nicht möglich, wegen dem Studium. Aber vielleicht finde ich doch noch eine Möglichkeit, für ein paar Tage dort anzureisen. Es ist nicht ausgeschlossen.
Derya Şahin im Beitrag von Elmar Plotzer. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Matthias Kündig. Für die Nachrichten Afra Galati. Am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.